Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Gabig.
Doppelpunkt.
Es ist ja eine schlimme Vorstellung. Aufs Mal verliert man den Partner und man ist mit den kleinen Kindern allein. Heute Abend konzentrieren wir uns auf die Männer, die ihre Frau verlieren. In den meisten Fällen arbeiten die Männer und sie müssen von einem Tag auf den anderen ihr Leben neu ordnen, müssen zum Beispiel die Betreuung der Kinder organisieren. Im Gegensatz zu den Witwen sind die Witwen aber finanziell nicht gleich abgesichert. Sie müssen weiterarbeiten, damit sie die Betreuung der Kinder finanzieren können. Wie bringen die Männer all die neuen Herausforderungen und Aufgaben unter einen Hut? Und wo bleibt Zeit für ihre eigene Trauer? Der Doppelpunkt. Plötzlich Witwe von der Daniela Huwiler.
Ich habe das Gefühl, ich bin 20 Jahre älter geworden innerhalb von ein paar Tagen. Also kräftemässig. Und jetzt kommt es so langsam wieder zurück, aber es ist immer noch weg, eigentlich Kraft. Es ist wie, man ist in einem Ausnahmezustand. Man hat einfach eine Wand rausgenommen. Man sieht alles, man hört alles, aber man fühlt fast nichts mehr. Wenn das alles vorbei ist, ist der Kunde der Trauer. Eigentlich. Und das ist der gesehen. Also nach dem Kind zu Abend, dann kommt sie einfach. Und dann kommt sie einfach, dann kannst du nichts mehr machen dagegen. Oder? Und dann habe ich gemerkt, dann muss ich für mich schauen.
Nach einem Jahr meint die Gesellschaft eigentlich, wenn einem das passiert, ja, jetzt ist doch gut, jetzt sollte es doch gut sein. Für eine Frau ist das kein Problem. Wenn ich 6.500 Stutz bekomme jeden Monat, dann kann ich arbeiten und kann für die Kinder da sein. Aber ich musste arbeiten und dann noch irgendwie für die Kinder da sein. Und manchmal ist das sehr schwierig. Und es gibt dann manchmal Nächte, wo man halt einfach wach ist, brüllt und ja. Und am Morgen, ich halt, probiere halt gleich immer zu arbeiten, auch wenn ich müde bin. Viele probieren zu sagen, ja, kann man es vorstellen. Das ist unglaublich. Ich kann mir das davor nie vorstellen. Und es ist für mich jetzt noch sehr schwer zu begreifen, dass es einfach so ist. Aber ich habe zum Glück, wirklich das Glück von meiner Natur, dass ich gewisse Stärke habe mir innen. Einfach, ich habe auch die Kinder treiben mich so an. Dass ich noch nie irgendwie das Gefühl hatte, dass es zu Rieris an. Für mich ist es einfach immer jetzt erst recht. Und wenn mir niemand hilft, ich bringe es schon an.
Die Männer, die sind stark und sie gehen ihren Weg, auch wenn es alles andere als einfach ist. Ob sie dafür auch genügend Kraft haben, das bleibt offen. In dem Moment, wo ich sie treffe, tanken sie Kraft auf. Zusammen mit anderen in der gleichen Situation. Zusammen mit Frauen, die ihren Mann verloren haben. Zusammen mit anderen Männern, die ihre Frauen verloren haben. Und zusammen mit den Kindern. Diese Woche wird organisiert vom Verein Aurora, wo Witwen und Witwer in ihrer Situation unterstützt. Sie verbringen die Woche in den Bergen mit Wandern und Spielen und reden in der Nacht. Ich treffe sie auf einer verlassenen Alp, an einem Ort fast wie zwischen Himmel und Erde, vier verwitwete Männer mit ihren Kindern.
Nein,
kannst du einen Kaffee reinhängen?
Ja,
es ist Mittag, es gibt ein kleines Feuer mit Würst, das brutzelt. Ein bisschen abseits erzählt Erich Gysi seine Geschichte. Er ist 43 und hat vier Kinder im Alter zwischen 14 und knapp 6. Der Jüngste, der Elia, bleibt bei seinem Papi und lässt ihn nicht allein. Er sitzt auf seiner Schoss und hebt sich an ihm fest, dass er fast Angst hätte, auch noch den Papi zu verlieren. Vor genau 4,5 Jahren hat sich das Leben der Familie Gysi grundlegend verändert, wo die Mutter, die Karin Gysi, an Hautkrebs gestorben ist.
Wir hatten ein normales Familienleben. Ich bin arbeiten, die Frau war daheim mit meinen vier Kindern. Ja. Und was eigentlich passiert war, ist, es hat sich 180 Grad alles gedreht, innerhalb von einem Monat. Das heisst, ich war plötzlich daheim. Und ich musste schauen, wie mit den Kindern es weitergeht. Oder? Das ist, sagen wir dann, Ja, das heisst nachher, die Hände Arbeit einteilen, Haushalt einteilen und ich kann im Haus arbeiten. Weil zum Teil, es gibt schon eine Rente, aber die ist vielleicht die Hälfte von meinem Lohn. Und dann muss ich schauen, wie ich die anderen Reste eintreiben, oder? Respektive, ich habe das Glück gehabt, dass ich jemanden habe, der für meine Kinder schaut. Das macht sie unentgeltlich. Das ist natürlich gegenüber anderen, die ich jetzt gehört habe im Verein, ein riesiger Vorteil. Also auch Kinder regelmässig kommt und da ist und immer die gleiche da ist. Es gibt eine Beziehung und das, würde ich sagen, es hilft den Kindern extrem und in mir auch. Und ich weiss, es ist jemand gutes Geheim, der schaut.
Wer schaut denn für ihre Kinder?
Das ist eine Nachbarin, die vor 4,5 Jahren etwa, ja, überraschenderweise endlich in ein Haus eingezogen ist. Es ist eine Pfarrerin, eine pensionierte, früh pensionierte Pfarrerin. Und sie hat sich angeboten. Sie schaue den Kind. Und ich habe natürlich das dankend angenommen, weil ich auch schon gedacht, was mache ich, wenn ich... Also ich müsste eigentlich den jemanden anstellen, zu 100%. Das kostet irgendwie, ich weiss, etwa 3.000, 4.000 Franken. Das heisst, ich muss 100% arbeiten. Und schaue, wie ich das alles nebenbei finanziere. Oder? Und ich bin froh gewesen. Durch das habe ich natürlich wie Spatzung bekommen. Und ja, und für die Kinder ist es einfach immer die gleiche Person.
Oder? Und die wohnt bei Ihnen daheim? Also?
Sie wohnt nebenan in einem Haus und kommt einfach dann. Ich habe einen Arbeitsplan, ich arbeite unregelmässig. Dann tut sie sich auch einrichten. Und am Wochenende, wenn ich arbeite am Wochenende, habe ich die Göttis oder Geschwister, die auch schauen.
Was ist denn mit Ihrer Frau passiert?
Ich hatte eigentlich das Melanom. Das ist ein Schwarzhautkrebs. Und das ist aber schon... 2003 hat sie das rausgelassen und hat sie gut über Gnose gehabt. Und nachher ist dann 2008, also im Februar, Kontrolle gegangen und hat gesagt, ja, sie hat da oben etwas. Und der Arzt hat die Geschichte kennt und hat sie zurück gesagt, hey, kommen Sie mal schauen, Ultraschall gemacht und hat auf der Leber einen Ableger gehabt und auch im Körper eben zwei, die er gesehen hat. Und nachher haben wir uns entschieden, ja, also sie hat sich entschieden für eine Misteltherapie, hat das auch angefangen, hat aber das nachher abgebrochen, weil es hat Fieber gemacht, der Tumor hat Fieber gemacht und sie konnte nicht mehr weitermachen und sie hat gemerkt, dass sie einfach immer schwächer wird und ist dann zurückgekommen. Und dann haben wir nochmal zum Arzt und irgendwann hat sie sich entschieden, ins Spital, wo bei uns ist, einzutreten. Und eigentlich ab dem Punkt so ist auch der Arzt nachher dann gesagt, dass sie eigentlich nichts mehr machen können. Und dann ist innerhalb von ein paar Wochen endlich, ist sie dann gestorben. Ja. Und ich habe sie einfach dann begleitet, einfach einmal daheim geschlafen und einmal im Spital geschlafen. Und ja.
Habt ihr das besprochen, wie es nachher weitergehen soll miteinander?
Es ist ganz klar gewesen, ich schaue für die Kinder. Das ist klar gewesen. Einfach, ich habe gesagt, ich habe sie auch wollen und sie finden das auch gut. Aber wie es nachher weitergeht, keine Ahnung. Also es war in dem Moment gar nicht möglich gewesen. Also ich von mir auch Ausnahmesituation gewesen. Oder wo klar war, dass ich für die Kinder schaue, hat sie sich auch in dem Sinn für, ja, sagen wir so, ihren Tod abgeschottet, auch mir gegenüber. Du hast gemerkt, dass das geht einen anderen Weg als der, den ich ging. Ich war schon noch dort gewesen, auch, aber für die Kinder musste ich einfach schauen. Das war klar gewesen. Und wie ich das gemacht habe dort, ist ja, was habe ich immer, wenn ich da mit ihnen allen, auch Frauen und Männern, die hier weit sind, die haben ja gesagt, es ist wie, man ist in einem Ausnahmezustand. Man hat einfach einen Wand rausgenommen, man sieht alles, man hört alles, aber man fühlt fast nichts mehr. Also Trauer oder Verzweiflung, das gibt es gar nicht. Man kann lachen eigentlich in dieser Situation. Auch manche haben erzählt, wenn man im Begräbnis ist, wir können dann nicht lachen. Wir können andere trösten. Aber was nachher kommt, eben wenn das alles vorbei ist, ist der Kunde der Trauer. Eigentlich. Und das ist der gesehen. Ja. Also nach dem Kind, zu Abend, dann kommt sie einfach. Und dann kommt sie einfach, dann kannst du nichts mehr machen dagegen. Oder? Und dann habe ich gemerkt, dann muss ich für mich schauen. Das ist dann meine Zeit. Und dann gibt es halt wirklich beim Mann halt schwieriger, die Tränen, brüllen. Und das hat geholfen. Das hat mich erstaunt, dass es endlich Tränen helfen. Und das war eigentlich gut gewesen.
Hat sie das dann für sich allein gemacht, also allein geprägt?
Ja, am Anfang schon. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich weitermache und für Kind muss Kraft haben, geht das nicht. Dann habe ich dann auch über die Aurora eigentlich ein Trauerseminar angeboten. Und dann habe ich gemerkt, das wäre die Richtung, wo ich möchte, etwas machen. Ich habe gemerkt, ich muss etwas machen für mich. Und dann habe ich nachher geforscht, woher ist der Ursprung eigentlich. Der ist nur da gegangen und der hat immer so Bemerkungen gemacht, der, der es geleitet hat. Ja, das ist eine Ausbildung. Und so dachte ich, da muss doch irgendwo mehr drin sein. Und dann bin ich eigentlich auf den Weg gegangen und habe dort über das Internet von einem Kanakakis geredet. Und der macht das eigentlich. Und dort habe ich angemeldet, gefangen, das ist das, was ich mache. Und ich merkte, das denke ich, das, was ich gespürt habe, das ist das, was ich will. Und dann eigentlich, habe ich zwei Mal bin gegangen und habe gemerkt, das ist das. Das hat geholfen. Und ich stehe heute wirklich an einem anderen Punkt. Und es klingt vielleicht für viele Leute, wenn ich sage, ich möchte es eigentlich nicht anders haben. Also ich habe einen Gewinn für mich daraus gezogen. Und das habe ich auch nach dem Tod gesagt, das mache ich nicht einfach zum vorbei haben. Ich kann da etwas daraus haben. Oder weil das so viel Kraft gekostet hat. Ich vergleiche es immer, ich habe das Gefühl, ich bin 20 Jahre älter geworden innerhalb von ein paar Tagen. Also kräftemässig. Und jetzt kommt es so langsam wieder zurück, aber es ist immer noch weg eigentlich Kraft. Also wenn ich Ziel mache, körperlich auch viel los habe, so, dann weiss ich, ich habe irgendwann Migräne. Das habe ich vorher nicht gehabt. Also der Körper hält sich zurück und wenn ich nicht aufpasse, dann, ja, dann kommt es einfach. Und dann lege ich einfach hin, oder? Dann hält sich alles wieder zurück. Darum, ja.
Sie haben gesagt, Sie hätten einen Gewinn daraus gezogen. Was für einen Gewinn haben Sie daraus ziehen
können? Was ist das? Sie tun das so gewinnen. Es ist ein bisschen Egoismus. Also ich muss zuerst für mich schauen. Das habe ich gemerkt. Ich muss zuerst meine Trauer verarbeiten, bevor ich überhaupt für Kind da sein kann. Also die Kinder brauchen auch Kraft. Also ich habe, wenn ich keine Kraft habe, kann ich auch nicht hin schauen. Sondern habe ich mir das auch zurechtgelegt und dann merke, das stimmt irgendwo durch. Wenn ich nicht für einen Jugendlichen, der 15 ist, kann da sein und auch ausfeiten kann, das Ganze, dann habe ich das Gefühl, das schlittert mir weg. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss für mich schauen. Der Gewinn eigentlich ist das, dass ich zuerst für mich schaue und dann kann ich Kraft haben für die Kinder und dann für die anderen. Es klingt sehr logistisch, aber es war für mich klar gewesen. Vorher war einfach, du hast immer miteinander geschaut, hast dich fast aufgeopfert. Und das ist einfach das pure Gegenteil. Einfach. Zuerst ich. Oder? Und das schaue ich auch heute noch. Ich zuerst. Es klingt immer brutal, wenn ich sage, ich zuerst. Oder? Aber ich merke, da habe ich wirklich Kraft für meine Kinder. Und sonst nicht.
Wie machen Sie es denn mit Ihren Kindern? Also gibt es auch Momente, wo Sie zusammen trauern können? Oder wie sieht das aus?
Es gibt so Essenszeiten, wo es so Situationen gibt, wo wir miteinander reden und wie traurig das ist und ja, und so Situationen auch, wie es gelangen ist und so. Aber die haben jetzt abgenommen. Oder aber der Kleinste ist eigentlich der am meisten gefragt hat. Und der Älteste hat sich am meisten abgekapselt vom Alter her auch. Hat das wirklich, hat er gesagt, ja, es war ein bisschen so komisch gewesen, oder? Und hat sich wirklich so distanziert. Meine Tochter auch, aber die zwei Jüngeren dort, wirklich, die haben dann, sind drauf losgegangen und sind hingegangen. Aber die haben am meisten auch darüber geredet.
Was hat die Mutter für eine Stellung? Also wie oft gehen sie aufs Grab oder wie tun sie in den Alltag einbeziehen?
Im Alltag ist sie einfach, in dem sind wir ein Foto dort. Wir haben so einen kleinen Ort eigentlich geschaffen, wo wir einfach das Zeug hinstellen. Das ist immer interessant. Es ist mir manchmal mit Jahreszeit schon fast verbunden. Aber dort Steine drauf, da tun wir wieder abräumen, da tun sie wieder neu oder eine Kerze. Kaufen wir immer, genau, gell. An einem Markt. Kerze. Und die wieder anziehen. Im Winter natürlich viel mehr, im Sommer ist dann mehr los draussen. Da ist die Kerze weniger drauf. Aber, und aufs Grab gehen, das ist mir zum Alt bei Pflanzen gesehen und schauen, was da gelaufen ist. Und es ist nicht ein Ort, wo wir eigentlich trauern. Es ist mir ein Ort, wo wir eben etwas machen. Pflanzen, wenn sie viel. Gehen schauen, was wieder gut ist und dann gehen wir wieder. Also es ist nicht so ein, wir gehen hin und warten und so. Es ist eigentlich wie, es lebt einfach. Und das finde ich auch gut. Also es ist nicht das Traurige. Es ist eben auch daheim nicht traurig. Wir lachen darüber oder wir, ja, das ist ein Ernsthaft oder es ist jemand traurig. Aber es läuft ineinander rein. Es ist nicht irgendein Grad oder so. Es kommt und geht. Mhm.
Was hat sich denn verändert jetzt für Ihrem Alltag und Ihrem Denken jetzt seit dem Tod?
Alltag?
Sind Sie mehr verbunden mit Ihren Kindern?
Es ist bei den Kleinen ist intensiver geworden. Vorher habe ich den Eltern eigentlich 10 Jahre einfach so nebendran gehabt, weil ich viel arbeite, bin 100% weg. Und jetzt habe ich viel mehr Beziehung zu den kleinen Kindern. Also sie kommen, und ich bin auch der Einzige, der rum ist. Oder? Sie warten, wann bist du wieder da, wann hast du frei, auch musst du wieder arbeiten. Das ist ganz anders. Ja.
Wünschen Sie sich manchmal, Sie müssten weniger arbeiten? Wären mehr für die Kinder da?
Es ist beides. Einerseits, wenn es viel muss sein. Wenn es viel ist, Arbeit, dass ich viel weg bin, fast jeden Tag oder jeden Abend, dann wird es mir zu viel. Dann möchte ich eigentlich sagen, nein, ich möchte eigentlich nicht mehr so viel arbeiten. Aber wenn es vom Arbeitsplan her besser ist, dann bin ich auch froh, dass ich wegkomme manchmal. Also, ich möchte nicht den ganzen Tag daheim sein. Das nicht. Und ich schätze das auch nicht Austausch mit Erwachsenen, anderen. Weil mich konzentriert sich so nur auf Kinder. Das ist irgendwann einfach über dem Kopf. Oder? Und dann hast du Austausch mit Erwachsenen und kommst auch den Lob über vom Arbeiten, eine Anerkennung, die daheim einfach wirklich die Hausfrau oder Hausmannen nicht haben. Man muss sich die selber geben. Oder? Und das merke ich, das tut gut. Und man hat auch Struktur. Das ist, hilft auch, sich irgendwo nicht zu verfledern irgendwie oder in eine Depression oder völlig in so eine krankhafte Tour hineinzugehen, dass es einfach dann, ja, nicht mehr tragbar ist, die Kinder nachher zu Hause zu haben.
Wo stehen Sie jetzt also in diesem Trauerprozess? Ja. Hängen Sie irgendwo noch oder sind Sie so gut unterwegs? Was denken Sie?
Mein Gefühl ist, ich bin gut unterwegs. Es gibt immer eine Phase, in der ich auch Wut habe oder auch Trauer habe, wenn es über den Kopf hineinsteigt. Wenn ich einfach nicht machen will oder zu viel arbeite, ich finde, nein, ich mag nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, ja, sie können loslassen. Also auch akzeptieren, dass der Tod jetzt einfach ein Teil vom Leben ist. Und in dem Sinn integrieren. Also auch merken, was wollte ich heute noch machen? Oder was wollte ich jemandem noch sagen? Oder schreiben? Das mache ich dann auch. Also auch sagen, ey, der Tod kann mich treffen, wenn ich vorausgehe. Also wenn ich die Geschichte höre von den anderen Frauen oder Männern, dann ist das Leben wirklich das Unsicherste, was es gibt. Also es gibt keine Sicherheit mehr. Und das ist für mich wichtig geworden, wirklich. Auch mit Kindern. Tschüss zu sagen, halt tschüss zu sagen, wirklich richtig. Und dann gehen. Oder das loslassen wieder. Man kann es einfach, einen gewissen Teil kann man steuern, aber ich kann einen gewissen Teil, wenn ich mit dem Auto arbeite, denke ich mir manchmal, ja. Der hat es knapp überholt. Wenn es den falsch überholt hat, dann hat es mich. Oder? Es gibt die Sicherheit nicht mehr. Und das ist das, was mir eigentlich immer wieder bewusst ist. Das zu machen, was jetzt zu machen ist und nicht für später irgendwann.
Haben Sie manchmal auch Angst, dass Ihnen etwas passieren könnte?
Ja. Ja, das geht durch den Kopf. Beim Autofahren vor allem. Oder wenn wir gehen klettern. Das ist auch klar. Es ist dann, wenn mir etwas passiert, was ist denn? Das habe ich schon so. Das ist, es läuft einfach mit, wenn man etwas macht, Spezielles. Aber wenn man mit den Kindern zusammen ist, weniger. Dann eben so, wenn man denkt, ich gehe arbeiten mit dem Auto, verkehrsreiche Strassen, Lastwagen und das auch immer, und denkst, lecker, das könntest. Ja, das könnte passieren. Und das wäre eigentlich das Schlimmste, was ich mir vorstelle, darum wollte ich mir das auch nicht vorstellen. Dann wehre ich so ab, sage nein. Oder im Geschäft mache ich Patientenverfügungen und ich selber wirklich noch keine machen. Ich könnte es gar noch nicht. Wirklich, das würde noch ein paar Jahre warten mit dem. Aber es ist so, sich auseinandersetzen mit dem eigenen Tod, wenn man das vor Augen hat, wird es schwierig. Ich glaube, ich könnte das nicht so jetzt machen. Einfach so.
Und wie sieht es mit einer neuen Beziehung aus?
Ich stehe nicht im Weg. Also, ja.
Sechs Kinder pro Tag verlieren in der Schweiz entweder ihren Vater oder ihre Mutter. Der Grund ist in den meisten Fällen ein Unfall. Bei 2/3 stirbt der Vater, bei einem Drittel ist es die Mutter, die stirbt. Sie hinterlässt den Vater mit seinen Kindern. Für die Väter sind die Aufgaben und die Herausforderungen besonders hoch. In der Regel geht der Vater arbeiten und muss jetzt beides unter einen Hut bringen. Das Arbeiten und für die Kinder schauen. Und im Gegensatz zu den Frauen, die besser abgesichert sind, kommt der Vater weniger Unterstützung über. Im schlimmsten Fall muss er arbeiten, um die Kinder zu betreuen und zum Leben. Und eigentlich wird er doch am liebsten für seine Kinder da sein, die ihn jetzt gerade doppelt brauchen. In einer solchen Situation ist der 40-jährige Daniel Häcki. Er hat zwei kleine Kinder, die 7-jährige Ramona und der 4-jährige Sepp. Seine Frau Doris ist vor anderthalb Jahren an einer Hirnblutung gestorben, von einer Sekunde auf die andere. Der Daniel Häcki erzählt von dieser Nacht, wo es passiert ist.
Ja, da war ich am Abend daheim und da hat meine Frau eigentlich gesagt, ich kann mal schlafen miteinander, komm, gehen wir ins Bett. Und dann ist sie ins Bett und ich stelle den Fernseher ab und konnte zuschauen, wie sie eigentlich umgekehrt ist. Von einer Sekunde auf die andere, aber ja. Ich habe natürlich noch nicht gewusst, dass sie jetzt gestorben ist. Habe ich sie dann eigentlich reanimiert. Und dann ist ein Arzt gekommen, dann konnte ich dann alarmieren. Und dann ist das Krankenauto gekommen. Und irgendwann, wo die da waren, hat man mir einfach erklärt, ihre Frau ist gestorben. Und dann hat eigentlich das Ganze angefangen, ja.
Was hat sie gehabt?
Eine Hirnblutung.
Das kann man einfach so haben.
Also das ist, sie hat irgendwie, es gibt im Hirnstamm innen, gibt es wie im Herzen eine Aorta. Und dort hat sie einen Abzweiger gehabt, der nicht ganz so hart war. Und man kann das nicht eruieren mit einem, im Spital oder so, mit einem MRI oder so. Das ist einfach im Kopf. Und das ist eine tickende Zeitbombe. Und es ist auch gut, wenn man es nicht weiss, dass man das hat. Weil sonst, das wäre ja wahnsinnig. Und das war einfach unerwartet. Es ist wirklich, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber mit dem nicht. Und ja, dann war das so gewesen. Und dort das eigentlich, ich hatte das Glück, gerade auch, wo es passiert ist, ist das Care-Team da gewesen. Also haben wir das Care-Team geschickt. Und das Care-Team hat mich auch sehr gut betreut. Und was eigentlich aufgehört hat im Care-Team, haben die richtigen Probleme sind erst gekommen, also nach der Beerdigung und was so kommt. Aber ich habe zum Glück einen guten Chef. Einen jungen Chef. Einen sozialen Chef. Und der hat eigentlich immer geschaut, dass es für mich weitergeht. Sonst ist niemand geschaut. Das ist das, was mich ein bisschen, was traurig ist. Vom April 11 bis im November 11 war es sehr schwierig. Es war Arbeit als Mann, um den Eisdach zu bringen. Plus Kinderbetreuung. Und ja, ich wollte irgendwie die gleiche Version festhalten, wenn ich hatte, dass die Kinder daheim betreut werden. Und das ist etwas, was in unserem Gesetz hier in der Schweiz eigentlich nicht so verankert ist. In unserem Gesetz steht, wir müssen Fremdbetreuung machen. Es wird einfach nicht geschaut, die Situation. Weil es gibt ja nicht 100 Männer, wo das passiert, wie mir passiert ist. Es gibt vielleicht einen, zwei. Aber es ist tragisch, dass man nicht in der Schweiz nicht ein System hat, einen Mann mit so kleinen Kind, mit zwei so kleinen Kind aus dem System rauszuziehen und vielleicht danach wieder einzufügen in das System. Man muss einfach nach dem System, das jetzt besteht, und dort heisst es drin, wir unterstützen sie nur, wenn ihr Kind fremdbetreut wird. Das heisst, zu einer Krippe gehen oder so. Und das geht ins Unermessliche rein. Das kann im Monat bis zu 10'000 Franken kosten. Und wenn man irgendwie als Arbeitnehmer 5'000 Franken verdient, wird es dann extrem eng, auch wenn man eine Witwe und teilweise eine Rente überkommt. Weil die Rente die ist nicht so hoch bei einer Frau in der Regel. Wenn eine Frau so jung stirbt, hat sie auch anhand von der Einzahlungen, AHV-Einzahlungen, gibt es eine Durchschnittsrechnung. Und das ist sehr tief. Also ich habe ein Drittel bekomme ich jetzt, was ich würde auslösen würde, wenn ich gestorben wäre. Und wenn ich sterbe, hat meine Frau davon gut können leben. Die wäre höchstwahrscheinlich nie in einer Gemeinde nachgegangen. Und ich hatte einfach extrem Mühe gehabt, bis ich endlich die Leute so wie ich hatte, dass sie überhaupt eine Ahnung haben. Alle wollten helfen, aber wo es darum gegangen ist, sind sie immer mit ihren Gesetzesvorschriften gekommen. So. Und mich dunkt, wenn da 3-4 Männer das Schicksal erleben, wenn ich, sollte man doch die 3-4 Männer können zum System ausnehmen und dann sage ich wieder langsam einführen, dann kommt das gut. Also, dann hat man auch die Zeit. Ich habe natürlich keine Zeit, durch das habe ich keine Zeit gehabt, zum richtig trauern. Ich musste einfach immer auf 100% arbeiten, schauen, dass der ganz sauber läuft. Und ich wollte natürlich immer eigenständig sein. Das ist, ich habe nicht gerne, wenn mir jemand kommt und sagt, schau, wir unterstützen dich so, du hast das auch so zu machen. Weil ich auch 1,5 Jahre habe ich 100% alles selber finanziert. Bis ich da endlich von der Gemeinde, bis wir eine Lösung gefunden haben miteinander, wo jetzt läuft. Aber das war auch eine Lösung, die die Gemeinde eigentlich musste, improvisieren. Ich weiss nicht, ob wir auf dem legalen, also auf dem legalen Weg schon, aber ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ich denke, in einer Grossstadt könnte die Version nicht fahren, weil die geht nach System.
Reden Sie jetzt von der steuerlichen Entlastung, wenn jetzt die Leute, also wenn Kinder in den Kinderhort gehen, dass man steuerlich entlastet wird? Oder von was für einem Gesetz reden Sie?
Eben, es ist, wenn ich jetzt die Kinder in eine Kinderkrippe muss geben, das meine habe ich hier herausgefunden, also ich habe ja gerade müssen, ich habe auch nicht gewusst, auf was passiert jetzt. Und irgendwie auf der Gemeinde, wo ich wohne, oder auch sonst, hat man mir eigentlich nicht können helfen. Sie sind so ohnmächtig von der Situation. Es ist eine schwierige Situation. Und da habe ich immer gefragt, wo kann ich ansaugen? Und mir hat es einfach geheißen, es gibt kein Kassali, wo mein Name drauf steht. Das war mir wohl klar gewesen. Aber es gäbe doch sicher Stellen. Und jetzt im Nachhinein, wo ich da unterstützt werde, haben sie dann plötzlich gewusst, wo man zu Geld kommt. Und mir wäre, ich hätte das alles selber gemacht, in dem Sinn. Aber wenn man nicht weiss, wo was man dazukommt, ist es schwierig. Also,
ja,
es
wo ist denn das Kassali?
Das, was ich jetzt habe, das ist jetzt eigentlich gemeint selber. Die müssen eine Lösung finden. Aber ich habe wahnsinnig Druck gemacht. Ich habe auch gesagt, ich werde vor die Medien gehen, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr tun wollt. Und ich habe eigentlich nur geweibelt und gemacht das erste halbe Jahr, dass ich genug Kohle habe, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann. Und das Traurige, was mich wirklich traurig stumm hat, es hat nach einem halben Jahr eigentlich, habe ich das Gefühl, dass niemand mehr gross interessiert. Wenn man nicht Druck gemacht hat, ist nichts passiert. Und das ist das, was mich, und ich habe immer gedacht, es gibt ja nicht 100 Männer, wo das passiert im Jahr. Es gibt vielleicht 2, 3. Wenn man so kleine Kinder hat, wenn sie dann 12 sind, die Kinder, ist das, oder 13, kann man gewisse die eigene Verantwortung vom Kind noch ins Spiel bringen. Aber ich habe einfach 2 so kleine Kinder, die das Epp mit 4-Jährigen braucht, einfach eine Dauerbetreuung. Das ist nicht, wie soll ich sagen, ja, wenn ich jetzt ein 12-Jähriges, 13-Jähriges habe und noch einen 9-Jährigen, dann kann das 12-Jährige schon ein bisschen schauen. Dann kann ich aber auch nur eine Frau vielleicht 2-mal in der Woche, die mir kommt schauen, für das meine Wohnung läuft. Ich habe aber jetzt etwas müssen machen, dass mein Haushalt läuft, plus meine Kinder richtig betreut sind und ich trotzdem kann 100% arbeiten. Und das heisst, für meinen Fall zum Beispiel, ich gehe morgen um 5 Uhr zum Haus aus, komme am Abend um 6 Uhr heim, wir essen miteinander zur Nacht und dann hat meine Haushälterin Feierabend. Und das sind auch so Sachen gewesen, die sie in der Gemeinde gar nicht begriffen haben. Ich kann die gar nicht länger anstellen, weil sonst kostet es mich einfach wieder mehr. Es ist so im Gesetz verankert, ich kann das nicht einfach... Man kann da nicht einfach auf Grad, weil ich zahle so viel. Und dann läuft das. Man muss das einfach schon richtig machen. Also es muss schon auch gesetzlich verhaben. Und ich habe eigentlich immer geschaut, dass es gesetzlich verhält. Ich hatte auch eine gute Anwältin am Anfang. Also am Anfang jetzt noch. Die steht mir bei. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre meine Kinder etwa eine Woche später nach dem Tod von meiner Frau schon vorbeiständig gewesen. Und ich habe... Dem eigentlich schon von Anfang an den Riegel schieben. Und man hat das einfach 2-3 Mal probiert, bis dann meine Anwältin das geklärt hat, wie das eigentlich genau zu laufen hat. Und ich habe, ja, in meinem Fall ist es jetzt ein bisschen krass, ich habe nichts, ich habe weder einen Grundbesitz noch sonst etwas, ich habe einfach mehr Lohn gehabt. Und meine Frau ist natürlich ein Todes gestorben und das ist, ich konnte einfach nichts auslösen. Wenn sie einen Unfall hatte, hätte ich vielleicht an einem Ort etwas auslösen für die Sterbefallkosten. Dann kommen wir davon eigentlich wieder fast 30'000 Franken nur Sterbefallkosten. Dann habe ich noch Betreuungskosten von irgendwie 50 bis 60'000 Franken und keine Unterstützung. Und abziehen kann man dann auch steuerlich eigentlich nur 10'000 Franken pro Kind. Und das ist das ganze System, sage ich jetzt in meinem Fall. Ich probiere das zu tragen, alles. Aber es ist gleich krass, ich habe keine Zeit zum Trauern gehabt. Ich musste einfach immer funktionieren, arbeiten, für dass ich da so da stehe, wie ich jetzt heute da stehe. Und ich habe das Gefühl, heute, es ist noch nicht alles optimal, es stimmt nicht ganz, aber es ist erträgbar. Also ja, ich probiere möglichst das zu leisten oder nur zu leisten, was man muss. Vielleicht kommt noch mehr, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nur bis dahin, wie es weitergeht.
Dass die finanzielle Situation des Witwe Daniel Häckli so prekär ist, das liegt daran, dass seine Frau jung gestorben ist und vorher Hausfrau und Mutter war. Mit anderen Worten, dass sie nicht arbeiten konnte. Der Marc Hürzeler, Assistenzprofessor für Sozialversicherungsrecht an der Universität Luzern, erklärt, dass in der Regel beim Todesfall vom Partner von 3 Kassen Geld kommt. Von der AHV, der Pensionskasse und von der Unfallversicherung. Im Fall von Daniel Häckli fällt die Unfallversicherung weg, weil seine Frau nicht an einem Unfall gestorben ist. Und auch die Pensionskasse kommt nicht zum Tragen, weil seine Frau Hausfrau war und nicht berufstätig. Bleibt also nur noch die Witwerrente von der AHV. Sie soll die Existenz sichern und ist von mehreren Faktoren abhängig. Im Moment liegt der Minimalanspruch bei 928 Franken. Maximal kommt der Witwer von der AHV 1856 Franken pro Monat über, wenn er Kind hat unter 18. Bei den Kindern kommt noch eine Waisenrente dazu, die sich monatlich zwischen 464 und 929 Franken bewegt. Im Fall von Daniel Häckli wäre die Mindestrente für ihn und seine beiden Kinder knapp 2'000 Franken. Das allein würde nicht einmal für die Kinderbetreuung reichen. Für den Experten Marc Hürzeler sehe ich das tatsächlich eine ungünstige Situation.
Das ist durchaus natürlich, kann durchaus problematisch sein finanziell. Man hat dann allenfalls auch als hinterlassene Person neben der Witwerrente noch Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wo dann den Existenzbedarf konkret festlegen müssen und dann das noch ausgleichen, die Differenz, die hier besteht zwischen dem Lebensbedarf, der erforderlich ist, gemäss dieser Berechnung, und der AHV-Altersrente. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade in den Fällen, wo eine niederwerbstätige Person verstirbt, die vorher den Haushalt geführt hat und sich um Kind gekümmert hat, dass man dort relativ ungünstige Situation haben für die Hinterlassenen.
Eine ungünstige Situation also für einen Mann, der seine Frau verliert, die nicht berufstätig war, sondern Mutter und Hausfrau. Da ist selbst der Rechtsexperte, der Marc Hürzeler, ratlos.
Da besteht die einzige Möglichkeit darin, dass er sich die Freizeit eben durch seine Witwerrenten und durch die Waisenrenten kann finanzieren. Wir haben diesbezüglich rein aus dem Sozialversicherungssystem jetzt keine Möglichkeit, dass man da noch zusätzliche Leistungen könnte geltend machen.
Auf der Strasse wird Daniel Häckli ja immer wieder nach einer Lebensversicherung gefragt. Die hat er nicht gehabt. Und wenn er eine abgeschlossen hätte, dann wahrscheinlich für sich selber, weil er lange Lastwagenfahrer war und darum einem gewissen Risiko ausgesetzt war. Für seine Frau aber eine Lebensversicherung abzuschliessen, das wäre Daniel Häckli nicht im Traum in Sinn gekommen. Außerdem haben ihm auch die finanziellen Mittel gefehlt. Für einkommensschwache Leute lenkt also die Witwerrente der AHV nie her. Es kommt aber noch weiter dazu, dass die AHV die Witwer nicht gleich behandelt wie die Frauen, die Witwe.
In der AHV haben wir bis heute keine Gleichbehandlung. Dort sind also Zugangsvoraussetzungen für eine Witwerrente erheblich schwieriger als in Bezug auf eine Witwerrente.
Das heisst konkret,
eine Witwe, die Kind hat, bekommt eine Rente und eine Witwe hat zusätzlich noch andere Anspruchsvoraussetzungen, nämlich wenn sie älter als 45 Jahre und mindestens 5 Jahre verheiratet war, hat sie ebenfalls Anspruch auf eine Witwerrente. Beim Witwer ist das Ganze ein bisschen strenger limitiert. Er hat nur den Anspruch, wenn Kinder vorhanden sind. Und auch dann besteht der Anspruch längstens, bis das jüngste Kind von ihm das 18. Altersjahr vollendet hat.
Warum ist diese Ungleichheit da?
Das muss man historisch sehen. Die AHV wo 1948 entstanden ist, hat derzeit natürlich ein ganz anderes Familienbild vor sich gehabt, als das heute der Fall ist. Und man hat dann letztlich erst im Rahmen der 10. AHV-Revision aufs Jahr 1997 hin die Witwerrenten überhaupt erst einführen können. Vorher hat es gar keine gegeben.
Die Witwer in der Schweiz bekommen also erst seit 1997 Witwerrenten. Für den Experten im Sozialversicherungsrecht wäre es also durchaus prüfenswert, dass die Witwe und die Witwer in der Schweiz gleichgestellt werden. Nicht zuletzt, wenn man auch über die Landesgrenzen schaut.
Da kann man schon sagen, dass die Schweiz jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Deutschland, Österreich, ein bisschen hintendrein hinkt. Wenn man das anschaut in der Pensionsversicherung in Österreich, herrscht eine Gleichstellung von Witwen und Witwer. Genau gleich in der Rentenversicherung in Deutschland. Diesbezüglich ist noch interessant, dass das Bundesverfassungsgericht Deutsche 1975 mal einmal festgestellt hat, dass es eine ungleiche Behandlung verfassungswidrig ist und hat dann dem Gesetzgeber auch einen Auftrag gegeben, dass er die Ungleichbehandlung beseitigen müsse. Der Gesetzgeber hat dann das 1986 dort in der deutschen Rentenversicherung umgesetzt und seitdem sind in Deutschland Witwe und Witwer gleich behandelt. Im Gegensatz immer noch zu unserer AHV.
Für Gleichstellung von Witwer und Witwe bei der AHV müssten also die Politiker aktiv werden. Im Fall von Daniel Häcki würde die Gleichstellung aber auch nicht weiterhelfen. Weil die Witwer- und Waisenrente aufgrund von Einkommen und Vermögen so tief ausfallen, hat für ihn nach dem Tod von seiner Frau ein Spiessrutenlauf bei den Behörden und den Ämtern angefangen. Eine Zeit, die neben dem Tod von seiner Frau extrem belastend war. Rückblickend würde er sich darum wünschen.
Also einem Mann wie mir hat es einfach gemacht, wenn die Gemeinde, wo er lebt, oder der Kanton, wo er lebt, ihm jemanden zur Verfügung stellt, der nur von einer Administrative übernimmt und ihn einfach briefen kann in die Richtung, wo er gehen soll, oder wo man gehen kann, oder die Möglichkeiten, die einem offen stand. Ich war einfach in der Situation, ich musste am Schluss eine Anwältin nehmen und wir mussten miteinander eruieren, welchen Weg gehen wir. Und ja, so ein Anwalt ist auch nicht billig. Also. Und es war dann noch krass, wo man dann gesagt hat, wir hätten einen Anwalt. Nein, wir haben einfach noch gesagt, ja, das wäre jetzt nicht das Nötigste gewesen. Aber dass wir dann die Kämpfer beistehen, dann wir reinreden, um einen gestandenen Mann, erwachsenen Mann, wo, auch was ich immer muss sagen, wo die Steuern immer gezahlt hat, dass da einfach nach System X verfahren wird. Das ist das, was ich wünschte mir einfach, dass sie es fertig bringen, ja, irgendeine Stelle oder irgendjemanden haben, wo der Mann, ich rede jetzt nur von einem Mann, der den betreut, wo dem die Möglichkeiten aufleisten können. Weil bei mir ist das Problem, wir haben kein Eigenvermögen gehabt, gross. Also ich laufe immer am Limit.
Und darum tun dem Daniel Häcki die Ferien mit anderen Witwer und Witwen besonders gut. Abstand, ein Austausch mit anderen, die das Gleiche erlebt haben, Zeit für seine Kinder.
Es ist jetzt auch die Ferien hier. Es ist der Hammer. Es ist seit anderthalb Jahren das erste Mal, wo wir gehen können. Wo wir einfach gehen können. Ja. Und dann abschalten und daheim fort. Nicht mehr die Leute anschauen.
Die Ferien für Witwe und Witwer organisiert Aurora, ein Verein für Verwitwete. Im Vorstand ist auch der Philipp Staub. Er ist 33 und sein Sohn, der Kevin, ist 5. Seine junge Frau, die Manuela, hat er vor 2 Jahren verloren. Die Schwierigkeiten haben für ihn nicht nach dem Tod, sondern schon vor dem Tod angefangen. Genau genommen vor 4 Jahren.
Das ist im 2008 war, kurz vor Weihnachten. Und dann, weil es dermassen schnell unter dem Arm gewachsen ist, da die Lymphdrüse, sind wir am 24. zum Arzt. Und dann hat sie am gleichen Tag noch so eine Biopsie gehabt und eigentlich wirklich an Weihnachten erfahren, dass sie Krebs hat. Ja. Und dann ist alles relativ notfallmässig gegangen. Bis am 31. haben wir dann noch, ist sie noch durchleuchtet worden. Und da war dann auch klar, dass auch noch weitere Ableger rum sind, Lebern und so weiter. Uns war da noch nicht ganz klar, was es wirklich bedeutet. Das haben wir, glaube ich, wirklich dann am 31. erfahren vom Arzt, dass es schlecht aussieht. Du hast auch noch gesagt, zwischen 1 Jahr und 10 Jahren kann es sein, je nachdem, wie es verläuft, die Therapie. Ja, und dann gerade Anfang Jahr die Operationen kommen, es ist dann heiß im Sand gekommen.
Hat es ein Anzeichen gegeben, dass sie Brustkrebs überkommt?
In der Brust haben wir gar nie was gemerkt. Und sie hat einfach, nein, sie hat eben nie geklagt. Auch während der ganzen Krankheit nie. Sie hat einfach immer wieder Schmerzen gehabt in der Rippe, im Arm, wenn sie den Kleid lupfen wollte, aber nie was gesagt. Ich habe sie einfach angesehen. Und wirklich erst unter dem Arm, so innerhalb von Tagen, bald ein Tennisball, grossen Tumor oder was auch immer entstanden ist, da haben wir gesagt, hey, jetzt müssen wir mal zum Arzt, aber keine Sekunde, hey, das könnte Krebs sein oder etwas. Also die Schmerzen im Arm und in der Rippe eben sind eigentlich schon auch Ableger gewesen, Metastasen, und Knochen angefressen haben. Und von dem her ist ja da schon klar gewesen, dass alles viel zu spät ist.
Und wann war das gewesen? Wie alt ist euer Bub gewesen?
Ja, da war schon gerade 2 Jahre gewesen, gerade der zweite Geburtstag durch. Er ist 2006 auf die Welt gekommen, im 2008 die Diagnose und von dann an ist natürlich nur noch die Krankheitsgeschichte im Vordergrund gestanden, bis im 2010. Also wir haben eigentlich erst seitdem, kann man sagen, klingt blöd, aber ein normales Leben. Seit es dann eigentlich auch vorbei ist, vorher hat immer Krankheit und alles, das Leben bestimmt.
Wo seine Frau krank geworden ist, hat der Philipp Staub als Laborant in einem pharmazeutischen Unternehmen gearbeitet. Und der Druck zu verdienen und die Stelle zu behalten, der sei enorm gewesen. Sein Chef hätte für seine Situation kein Verständnis gehabt. Er hätte immer wieder um Freizeit müssen bitten. Eine grosse Belastung. Auch weil die Betreuung von seinem Sohn nicht geregelt war.
Ich habe bis zum Tod 100% arbeiten. Ich habe mich immer wieder probiert, mich krank schreiben lassen. Weil ich einfach einen Arbeitsweg hatte. Ich musste am Morgen arbeiten, dann habe ich den Kleinen holen, dann sind wir jeden Abend wieder ins Spital gefahren, hin und her, und das während 1,5 Jahren relativ häufig. Das war schon sehr anstrengend gewesen. Natürlich auch mit Haushalt und allem, was auch noch entsteht. Ich konnte in den letzten paar Wochen dann 50% reduzieren. Und leider tragischerweise auch finanziell halt wirklich erst nach dem Tod können sagen, ich kann reduzieren. Vorher war es gar nicht machbar gewesen. Und ich wäre so gern noch mehr da gewesen für die Frau. Und hätte die Zeit gehabt, aber einfach nicht können.
Also wieso nicht finanziell?
Weil ich musste 100% arbeiten, um Miete fürs Haus und so weiter abzahlen. Auch für Krankheitskosten, für all das, was entsteht. Ja, ich wirklich gewusst gehabt, wenn sie tot ist, dann habe ich Geld und Zeit, traurigerweise. Und konnte nicht können, mehr bei ihr sein oder einfach können sagen, ich bleibe daheim, ich arbeite jetzt nicht mehr und ich schaue für dich. Und auch mehr Zeit für den Sohn haben.
Ihre Frau ist gestorben. Wie war das denn? War das fast eine Erleichterung, dass die Krankheit vorbei ist? Oder wie ist es ihnen da gegangen?
Also gerade die letzten Tage, da muss ich mal sagen, ich habe sie so bewundert. Nie gejammert, sie hat nie gebrüllt. Sie hat es einfach akzeptiert, das Schicksal, und ich habe dann am Schluss extrem gekatert und eigentlich fast noch darum gebettelt, dass sie weiterkämpfen und weitermachen soll, weil ich natürlich auch nicht begreifen konnte, was für Schmerzen das gewesen sein. Aber nachher, es ist ein Stück weit schon eine Erleichterung natürlich, weil man weiss schon, man muss nicht mehr hin und her fahren, klar, das fällt alles weg, aber fehlen tut es trotzdem so unheimlich, ich glaube. Das würde ich trotzdem noch 10 Jahre lang weitermachen, hin und her fahren, weil die Hoffnung ist ja gleich nicht auf, trotz alledem nicht, obwohl es völlig idiotisch ist und klar ist, sie stirbt so, wenn jemand im Hospiz ist, dass da niemand mehr von allein rauskommt. Aber, ja, Erleichterung. Nein, eigentlich hat nachher bei mir wirklich erst zu begreifen angefangen, was da jetzt passiert ist und dass sie wirklich weg ist und dass sie jetzt keine Chance mehr hat zum Reden. Und da ist all fast die Vorwürfe gekommen, ich hätte doch noch sollen, ich hätte noch mehr können machen und noch mehr besprechen und schauen. Naja, sogar die ersten 2 Wochen waren wirklich extrem hart gewesen, wo ich auch ohne Medikamente oder so gar nicht überstanden hätte. Weil gerade zu Abend, wenn dann der Kevin im Bett war und sie war ruhig und still, hast du auch nicht mehr anrufen oder schnell schreiben. Das hat mir dann schon extrem gefehlt. Ich halt das allein sein und niemand haben, der zu einem schaut. Das war schon sehr hart gewesen. Aber ich noch manchmal.
Was machen Sie denn in diesen Zeiten, wo er im Bett ist und schläft? Was machen Sie denn?
Ich ich musste einfach für mich selber Sachen finden, die mich dann beschäftigen. Sei es jetzt halt trainieren irgendwie oder etwas lernen oder am Computer etwas machen. Oder was jetzt halt auch eine Erleichterung ist, ab und zu für den Verein etwas noch arbeiten. Hauptsache man ist einfach beschäftigt oder abtelefonieren, die Leute, die man kennt, halt einmal ein bisschen anrufen, einfach, dass etwas läuft und dass man noch andere Stimmen hört.
Hat sie Ihnen noch etwas mitgegeben auf dem Weg, kurz bevor sie gestorben ist?
Ihre grösste Sorge war schlicht einfach nur ihren Sohn gewesen. Dort hat sie halt sicher auch nicht gewusst, wie ich wird sein als alleinerziehender Vater. Und einfach Angst gehabt, dass ich es vielleicht nicht gut mache oder nicht schlagkomme. Ich bin natürlich auch entsprechend launisch vor und am Anschlag übermüdet und habe mich oft auch nicht beherrschen. Und da hat sie vielleicht schon Angst davor gehabt, dass das so weitergeht. Aber ich konnte extrem ruhigen, durch dass ich nicht mehr den Druck hatte, allen gerecht zu werden und alles richtig machen mit diesen Termindrücken immer. Ja, das war wirklich ihre einzige und grösste Sorge, dass einfach der Kevin gut wird. Und ich denke aber auch, dass ich das bis jetzt so gemacht habe, wie sie sich das gewünscht hat. Ich konnte es ihr auch noch versprechen, aber ich denke, das habe ich bis jetzt auch eingehalten.
Gibt es Sachen, die Sie mit Ihrem Sohn machen, so für Sie?
Also für die Frau jetzt? Mhm. Also das Grab grundsätzlich gehen wir sehr, sehr selten besuchen. Das war schlicht auch am Anfang, da war schon gut 3 Jahre, 3,5. Dass er das auch nicht verstanden hat, wenn ich erzählt habe, sie ist jetzt im Himmel und nachher gehen wir auf ein Grab. Da kommt er nicht mehr draus, wieso ist sie jetzt unter dem Boden, wenn sie im Himmel soll sein. Er kommt von spontan von sich aus immer wieder, dass er etwas zeichnet oder einen Zusammenhang damit sieht, sagen wir, wenn ein Ballon in den Himmel steigt, oh, der geht jetzt zur Mama oder der Berg geht bis zur Mama auf und so Sachen. Das kommt ganz von allein. Abend zum Beispiel auch immer noch gute Nacht sagen am Fenster. So kleine Rituale, einfach, dass er sie nicht vergisst. Das haben wir schon zusammen. Oder eben ein grosses Bild bei sich im Zimmer hat er auch. Ja, aber mir dunkt es auch, dass er sich da ein bisschen abkanzelt, dass ihm gar nicht so wichtig ist, dass. Weil weder das Bild schaut der Gross an, noch will er dann einmal ein Foto anschauen. Aber das kommt vielleicht alles später ja noch. Ich denke, dann mache ich das schon. Ich habe ja auch noch viele Videos gemacht, dann, bevor sie gestorben ist, dass er etwas hat zum Anschauen. Und dass er so sie auch noch ein bisschen sieht und hört, was sie zusammen gespielt haben. Da habe ich auch immer viel aufgenommen.
Und Sie, was haben Sie für sich gemacht?
Zum Frau nicht vergessen, oder wie?
Oder die Zeit zu überstehen.
Ich musste halt auch lernen, damit umzugehen, dass nicht alles sicher an meinem Fehler war, wie auch die letzte Zeit abgelaufen ist. Dass ich sicher für Krankheit nichts dafür kann, wie es sogar Leute gibt, die einem so etwas vorwerfen. Das gibt es also wirklich. Ich bin jetzt eher einer, der mich halt nicht wirklich mit der Tour befasst. Ich tue das ausklammern. Ich habe das schon so oft erlebt in meinem Leben. Ich glaube, ich kann einfach auch nicht damit umgehen und probiere es einfach zu vergessen und zu verdrängen. Die Trauerarbeit ist nicht unbedingt meine Sache, sollte man vielleicht, aber ich kann es glaube einfach auch nicht. Ich habe immer wieder mal so kurze Phasen, wo es mir extrem weh tut und leid tut und dann geht es mir eine Stunde oder so schlecht. Und wo ich halt auch an die Frau muss denken, aber nachher ist es immer wieder gut.
Was machen Sie in diesem Moment?
Mir lenkt es oft schon, nur ein paar Fotos anschauen oder ein Video von ihr. Oder einfach an sie denken oder mit ihr reden. Das klingt vielleicht komisch, aber dann schwätze ich mit ihr so. Indirekt. Ja, das lenkt schon wieder. Manchmal braucht es auch noch einen kleinen Auslöser, irgendeinen Film, der die Situation passt oder eben ein Gespräch. Ich kann im Verein nicht allzu lange darüber reden, dann kommt es halt trotzdem wieder hoch. Eben, das ist halt meine Art. Ich möchte gar nicht gross darüber reden. Ich tue es verdrängen.
Ja. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, wie haben die Ereignisse oder der Schicksalsschlag sie verändert?
Es hat mich sicher auch härter gemacht. Vor allem im Umfeld, dass ich mich schneller abgrenze, viel eher mal sage, sprich Kontakt, dass ich das unterbinde, wenn mir einfach etwas nicht passt, dass ich mich dort zurückziehe, dass ich viel mehr halt einfach auch für mich und für ihn schaue. Und ja, es hat schon mein ganzes Leben natürlich verändert, eben vor Familienleben und jetzt alleinerziehend. Man muss sich so extrem einschränken und ändern. Das ist vorbei, nicht wie eben jedes 2 Wochen frei haben, wie als Geschiedene oder als Familie oder einfach mal vorgehen können. Es ist komplett anders. Und das ist schon ein längerer Weg, glaube ich, sich dort dran zu gewöhnen. Ich glaube, da bin ich schon noch nicht ganz durch, dass ich mich mit dem arrangiert habe.
Sie sind Familienmanager jetzt, oder? Wie bezeichnen Sie sich?
Familienmanager nicht unbedingt. Hat einfach auch irgendwie Mädchen für alles, halt schon. Kochen, putzen, Haushalt, Kinder versorgen, Ausflüge machen, gehen arbeiten. Ja. Einfach zuständig für alles. Ja, so ungefähr.
Was denken Sie, wenn Sie Ihren Sohn anschauen?
Ich finde, dass er sehr gut gekommen ist bis jetzt, dass man ihm nicht gross den Verlust anmerkt. Oder ich finde, ich sehe jetzt keinen Unterschied zu anderen Kindern. Er ist sicher sehr ein aktiver und lauter. Aber das gibt es auch andere Kinder in normalen Familien, die das sind. Von dem her denke ich, hat er es gut überwunden. Ich weiß nicht, wie viel ich da dazu beigetragen habe. Aber ich glaube, ich mache es eben sicher so, wie es am Wunsch von meiner Frau entsprochen hat.
Wo ist Ihre Frau jetzt? Was haben Sie für Vorstellungen?
Ja, da bin ich schon sehr real. Also das mit dem Himmel und Seele geht auf und so, das kann ich mich nicht wirklich anfreunden oder was die Kirche alles so erzählt. Weil für mich ist schon klar gewesen, was ich in den letzten Jahren erlebt und gesehen habe, dass es einfach das Ganze sehr real ist und irdisch, sprich, man ist tot, man ist unter dem Boden und dann ist fertig. Weil dass es weder Gott noch Gerechtigkeit noch sonst etwas kann geben, das kann man wirklich niemandem mehr erzählen. Weil das kann einfach nicht sein. Es gibt kranke Kinder, es gibt Leute, die leiden, einfach aus dem Nichts aus und dermassen Schmerz ausstehen. Und dann gibt es so schlechte Menschen, die alt und gesund dürfen werden oder gesund bleiben. Nein, da glaube ich wirklich nur an das, was ich sehe.
Und gleich haben Sie gesagt, Sie reden manchmal noch mit Ihrer Frau.
Ja. Aber irgendwie schwätze ich das vielleicht mehr wie mit zu mir selber. Also ich stand nicht ans Fenster oder schaue in den Himmel rauf oder so. Aber es ist mehr, um auch mich selber beruhigen. Oder ja, manchmal hilft es einfach laut vor sich her sagen, was mich beschäftigt, was gerade Probleme sind oder warum es mir jetzt gerade wehtut. Oder halt einfach laut sagen, dass ich sie vermisse und dass es mir wehtut und dass ich sie gerne da hätte. Warum bist du nicht mehr da? Das, ja, dass man es halt so fast wie rausschreit. Aber so bewusst in den Himmel aufreden, so, das tue ich nicht, nein.
Jeder Mensch, der stirbt, hinterlässt eine Lücke, eine Leere. Die Herausforderungen bei Männern, die ihre Frauen verlieren und mit Kind zurückbleiben, die sind gross. Sie gehen arbeiten, auch wenn sie lieber mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Sie sind tagsüber stark und organisieren den Alltag. Zur Nacht aber kommt die Zeit vom Trauern, Tränen, wenn die Kinder schlafen. Man hat das Gefühl, es kann nicht schwieriger werden, sagt einer von ihnen. Und er kommt am nächsten Tag schon die nächste Hürde und es geht weiter. Sie sagen hart geworden und egoistisch, das sagen alle. Und ihre Kinder brauchen sie doppelt, hängen da rein und warten sehnsüchtig, bis sie am Abend wieder heimkommen. Die Kinder wollen auch ihre Väter beschützen. Sie danken auf, wenn ihre Chef sie unterstützt, die Väter, und in diesen schweren Zeit mittragen. Ein guter Chef sei Gold wert und sporne an. Viele Leute rundherum wissen es besser und wollen sagen, wie es laufen muss, vergessen aber, dass nur einer weiss, wie es wirklich ist, nämlich der Mann, der seine Frau verloren hat und das Beste für seine Kinder will. Und dann gibt es so viele Regeln in unserer Gesellschaft. Wenn es Herd auf Herd geht, dann gibt es nur Regeln und keine Lösungen. Oder recht doch? Jeder von diesen Männern wünschte sich irgendwann dann wieder eine Beziehung, ein neues Glück. Aber das ist plötzlich enorm schwierig, sich neu zu verlieben, sich auf ein neues Glück darauf einzulassen, jemanden zu finden, wo es dann passt und wo die erste Geschichte respektiert. Mit dem Kopf durch die Wand und dann doch wieder anstehen, so ging es den Witwer, sagt einer von ihnen. Es geht immer weiter, auch gerade für die Kinder.
Doppelpunkt von der Daniela Huwilder. Informationen zu dieser Sendung und zur Anlaufstelle Aurora finden Sie unter drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.